Stimmt.
41.
Ah, so cool.
Ja, hoffen wir es. Liebe Hörer Doppelpunkt Innen, herzlich willkommen zur neuesten, zur 41. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der weder so groß ist wie die Europabrücke, noch in den 60ern geboren ist, trotzdem eine monumentale Persönlichkeit, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix.
Dankeschön.
Ja, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig, immer abwechselnd, eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es eigentlich gehen wird.
Mhm. Heute bist du dran.
So ist es. Mhm. Für alle Neuzuhörer Doppelpunkt Innen. Es ist so, wir haben unseren Podcast generell dreigeteilt. Eingangs wird etwas geplänkelt, sprich warm gesprochen. Dann kommt der Hauptteil und hinten raus wird etwas reflektiert und der Blick in Experience Tirol die Show geworfen. Und auch heute werden wir das so machen. Und es ist üblicherweise so, dass immer der die Geschichte hat, eingangs dem Gegenüber eine Frage stellen darf. Da ich heute die Geschichte erzähle, darf ich dem lieben Peter eine Frage stellen.
Du, das ist jetzt schon die 41. Folge. Müssen wir diese Bedienungsanleitung immer noch sagen?
Ja, da wir ungefähr bei jeder Folge so um die 10% an neue Menschen dazu bekommen, ist es extrem wichtig, nicht nur die Stammhörer natürlich abzuholen, sondern auch die neuen reinzuholen. Okay. Und so wächst diese Community immer weiter.
Das ist angenehm.
Abgesehen davon stehe ich auf Rituale und so bin ich dann im Flow und alles ist gut.
Okay.
So, lieber Peter, ich habe die Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen und dies heute relativ kurz und knackig. Ö3 Podcast Award. Warum sollte man dort für uns voten?
Weil man es letztes Jahr verabsäumt hat.
Passt. So, damit kommen wir jetzt zur Hauptgeschichte. Na, fallen da außer diesem durchaus schmähenden Grund noch andere ein? Also der Ö3 Podcast Award, der läuft ja jetzt offiziell, nominieren, voten und so weiter. Kann man in drei Kategorien, Haupt, Newcomer und Corporate, ich weiß gar nicht, wo wir reinkören. Das ist jetzt eine Mischung aus normaler Podcast und Corporate, ich weiß es nicht.
Newcomer geht nicht mehr, oder? Wie lange ist Newcomer? Ein Jahr, oder?
Newcomer ist, glaube ich, bis man 22 ist.
Ach so.
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber was fallen dir für, wie würdest du jetzt Menschen motivieren, dass sie für uns voten?
Du, ich würde einfach alle bitten, denen der Podcast taugt, die sagen, da frage ich immer ein bisschen was Neues oder dass die für uns entsprechend abstimmen. Die Frage ist für mich eher immer handwerkliche. Wo mache ich denn sowas?
Wir geben den Link in die Shownotes, da draufklicken oder einfach Ö3 Podcast Award googeln, dann kommt man auch direkt hin und dort bitte für uns abstimmen.
Also.
Lieber Peter, jetzt sind wir schon beim guten Thema, nämlich Community, abstimmen, uns folgen, über uns reden. Podcasten ist ja ein bisschen eigenwillig. Man sitzt immer zu zweit vor so Mikrofonen, spricht was rein, ladet hoch, dann sieht man zwar abstrakte Zahlen, 100 Hörer, 200, 300, 400, 500 und so weiter, aber das sind nur Zahlen. Aber die Hörer, Doppelpunkt, innen sind ja echte Menschen.
Mhm.
Du warst am Wochenende am Wirtschaftsball, habe ich mir sagen lassen, und haben dich da Menschen auf dem Podcast angesprochen?
Ja, es war echt total interessant. Also es war das allererste Mal, dass ich überhaupt auf dem Wirtschaftsball war. Insofern war das cool.
Warst du in Begleitung?
Ich war in Begleitung, aber nicht von meiner Frau. Die hat sich verweigert. Die hat gesagt, die geht mit mir nicht. Insofern warst du meine Begleitung, was ein bisschen schräg war, aber hat gepasst.
Wohl, wir sind ja ein moderner Podcast.
Ja. Insofern war das aber deswegen total lässig, habe ich gefunden, weil, wie gesagt, ich war das erste Mal und wir wurden ja auch von der TT und vom Wirtschaftsbund zu dieser Pre-Show eingeladen.
Cocktail-Empfang heißt also, das.
Mh. Genau, und auch da, das war total nett, weil wir echt ganz viele Leute getroffen haben und uns, also jetzt muss ich nachzählen, aber es waren tatsächlich 6-7 Leute, die von sich aus mich auf den Podcast angeredet haben. Und das ist mir so in der Form eigentlich noch nie passiert und das hat mir schon getaugt, weil ich damit gesehen habe, dass es eine Akzeptanz dafür gibt, dass es die Leute taugt und dass es wahrscheinlich eine entsprechende Reichweite hat. Und das finde ich total cool, ganz ehrlich gesagt.
Ich muss auch sagen, also überrascht mich immer wieder, wenn mir echte Menschen darauf ansprechen. Und meine heutige Hauptgeschichte, die kommt auch aus so einer Anekdote heraus. Eben, der Podcast, das ist so was Anonymes. Wir machen es da, freuen uns drüber, haben wir Gaudi. Und dann gibt es aber echte Leute, die dazuhören und die reden die an. Das ist schon wirklich sehr cool. Und bei diesem Ball war das wirklich öfter der Fall. Und zwar ganz bunt, oder? Also von älteren Damen zu jungen Burschen hat ganz bunt Hochleute ist. Und das ist voll cool. Gestern ein ehemaliger Begleiter aus dem Fußball, ehemaliger Spieler zu mir gesagt, er hört den Podcast regelmäßig, weil er gerne Podcast hört. Und es gibt eben relativ wenig Tirol-spezifische. Und wenn man da ein bisschen mehr erfahren will, so über das daheim, ist das halt eine gute Alternative. Mhm. Das ist so schön, oder?
Alternative zu was?
Zu anderen großen Podcasts, die halt die Welt behandeln.
Ach so.
So Geschichte Papua Neuguineas über Moskau bis keine Ahnung wohin. Ja. Und wir machen halt so ein sehr lokaler Spot, aber irgendwie cool.
Aber ich kenne mich auch nicht aus da in
Neuguinea. Voll, da gibt es dann die Sprachbarriere. Habt ihr Tirolerisch verstehen, wenn ich anrufe und sage, bitte um eure Dorfchronik. Es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig. Du, apropos Cocktailempfang, ist das jetzt so ein Event, wo der Volksmund sagen würde, da treffen sich die Großkopferten?
Der Volksmund wird das sicher so sagen.
Was machen dann wir da?
Ja, wir wurden eingeladen.
Das klingt noch großkopferter.
Nein, und höflicherweise geht man da natürlich hin. Wobei wirklich sagen muss, ich war noch nie. Insofern war ich sehr positiv überrascht.
Das war schon cool.
Nein, ich war total positiv überrascht, weil es sehr eine lockere Stimmung war. Es waren ganz viele unterschiedliche Angebote, auch was die Musik betrifft und so weiter. Also insofern war es schon ein bisschen elitär, würde ich sagen, weil die Leute waren echt gut angezogen. Erstaunlich.
Wir haben uns auch bemüht.
Ja.
Extra Schuhe geputzt.
Ja, super.
Gürtel passend zur Farbe zu den Schuhen rausgesucht.
Jetzt kennst du meinen Hochzeitsanzug auch.
Krawatte gebunden.
Absolut.
Ich passe ihm nicht mehr rein. Aber es war so eine Art Alternative zum Hochzeitsanzug. Nein, ich muss auch sagen, ich neige gern zu Vorurteilen. Sobald es elitär wird, stellen sich mir sämtliche Haare auf, was durchaus viele sind. Und muss aber sagen, das war total nett. Es war wirklich nett.
Ja.
Es war ein totaler lockere, wie du sagst, Atmosphäre vor dem Ball. Der Ball selber war ja auch irgendwie cool, weil es sich alles durchmischt hat, jung und alt. Und es war echt, war cool, war nett. Mhm. Bin so immer ausgelagt nach so sozialen, gesellschaftlichen Events, aber es war cool.
Ja, war nett, wirklich.
Danke fürs Einladen, wir kommen wieder.
Das werden wir sehen.
Wohl, mir zwar Begleitung, du meine, ich deine.
Ach, sehr fein.
Möchtest du vor der Hauptgeschichte noch was loswerden?
Nein, gar nicht, weil ich meine, es gibt zurzeit relativ viel, aber ein Vögelchen hat gezwitschert, dass die Story relativ lang wird.
Ja, die längste, die ich hier erzählt habe.
Oje. Insofern.
Ich hoffe nicht, oje. Ich hoffe schon, dass das sich lohnt, zuzuhören bis zum Schluss.
Insofern werden wir, glaube ich, gut beraten sein, wenn wir langsam dieses Geplänkel.
Das ist ja 8 Minuten, dauert länger wie sonst.
Nein, nachher wird es Zeit. Aus und Schluss.
Wir schreiten zur Hauptgeschichte. Das stimmt, lieber Peter, das Vögelchen hat recht. Die heutige Geschichte ist durchaus die längste, die ich je erarbeitet habe. Das liegt am sehr komplexen Thema. Ich kann aber allen Zuhörern DoppelpunktInnen sagen, ganz am Ende kommt das große Geheimnis, also zuhören bis zum Schluss lohnt sich.
Du musst ganz schnell reden.
Das war jetzt nicht schlecht, oder?
Nein,
das war jetzt so ein bisschen so.
Das ist der Hook.
Weiß ich nicht, wie Captain Hook, aber es war einfach so ein bisschen Lust machen zum wirklich durchhalten.
Ach so.
Ja. So, lieber Peter, Nummer 41. Das heutige Thema ist tatsächlich eines, das ich sehr, sehr lange vor mir hergeschoben habe. Einfach aufgrund dessen, dass das Thema unfassbar komplex ist. Ich glaube auch sehr emotional und ich aber dann nie so richtig einen Zugang gefunden habe. Und ja, deswegen habe ich es geschoben. Aber ich darf mich bedanken beim lieben Benjamin Hofinger. Der hat mich kontaktiert. Und der ist nicht nur ein treuer Podcast-Hörer, sondern in dem Thema, das ich heute erzählen werde, ein absoluter Fachmann. Also zumindest ist er mit vollem Herz dabei und er hat mich getroffen und hat auch mir dieses Thema nachhaltig ans Herz gelegt. Er hat mir auch ein Buch gegeben, das ist mehrere hundert Seiten stark, voller toller Texte und noch schönerer Bilder. Und er hat mich ermutigt, gesagt, mach's endlich, hock dich dran und mach das Thema.
Okay.
Genau.
Was macht der Bernhard Hofinger so?
Das wirst du im Zuge der heutigen Geschichte dir dann denken können.
Okay. Passt.
Genau. Starten wir so rein. Und wie immer starten wir rein, wenn es irgendwie geht, mit so einer bisschen einer Zeitreise, mit einer schönen Szene. Wir schließen bitte jetzt die Augen, zumindest diejenigen, die nicht gerade Auto fahren, rennt, den Podcast hören, schließen die Augen und stellen sich folgende Szene vor. Ich hoffe, ihr hört das. Das ist so ein Ton, der nicht nur das Ohr erreicht, sondern so direkt in die Brust einfährt. Es ist so ein tiefes, ein erdiges Grollen, das die gefrorene Jännerluft so ein bisschen in Schwingung versetzt. Es ist kein Donner, es ist nicht der Laut eines Bergrutschs. Es ist ein rhythmisches Schlagen der Schellen. Schellen geschmiedet aus schwerem Eisen. Und diese Schellen werden getragen von Männern, und zwar an ihren Hüften. Und die Männer, während sie die Schellen tragen, scheinen sich in andere Wesen zu verwandeln. Zu diesem archaischen Bass, den wir da hören, gesellt sich so ein scharfes, so ein Beitschen, knallendes Crescendo. Also da wird was lauter, und zwar das Crescendo des Gorselschnöllen. Und jedes Knallen, das bricht so ein bisschen die winterliche Stille, wie so ein Pistolenschuss. Es ist irgendwo ein akustisches Signal. Irgendwas kommt auf uns zu, und das Signal, das hört man bis in den hintersten Winkel des Dals. Wir stehen jetzt gerade mitten in so einer engen Dorfgasse. Unser Atem, der bildet so dichte, weiße Wolken. Und der Atem, der mischt sich mit dem Duft von frischem Zirbenholz und so ein bisschen an dem harzigen Aroma der Kranewitterlaufen. Es riecht auch ein bisschen nach Jute, nach altem Stoff, nach dem Schweiß harter Arbeit und nach dem Staub von Jahrzehnten, der aus diesen Kostümen rausgewirbelt wird. Und plötzlich zerschneidet so ein wildes, ja fast ein als animalisches Juchzen die Stille und die Szenerie. Und zwar der Sacknerschrei. Es ist ein Schrei, der wirklich Mark und Bein erschüttert. Ausgestoßen von Gestalten, die in ihren weiten Röcken so ein bisschen wie tanzende Derwische aus einer ganz anderen Zeit wirken. In dem Augenblick, wo wir jetzt gerade sein, da existiert kein Alltag mehr. Es gibt keine Termine, keine Sorgen, wie wir sie in der modernen Welt normalerweise kennen. Wir befinden uns in so einem Zustand, ja, an so einer Schwelle eigentlich, wo die Grenze zwischen Mensch und Naturwesen, zwischen Geisterreich und der greifbaren Realität verschwimmt. Es ist ein bisschen ein bedrohlicher Zustand, aber es ist auch ein Zustand von einer tiefen, fast schmerzhaften Leidenschaft und Faszination. Und man fragt sich unwillkürlich, wenn man diese Menschen da so anschaut, warum? Warum bürden die sich diese unfassbaren Strapazen auf? Warum schleppen die zentnerschwere Glocken durch die Gegend, bis der Rücken wehtut und die Knie zittern? Und die Antwort darauf, die findet man nicht in irgendwelchen Statistiken, Umfragen oder gar in Museen. Wir finden die da, wo Brauchtum auf Herzschlag trifft. Also irgendwo so in der Stille, die erst dann spürbar wird, wenn der ganze Lärm des Spektakels wieder etwas verebbt. Was wir da erleben, das ist nämlich keine bunte Party. Das ist kein Maskenball. Und es ist erst recht kein kommerzieller Karneval, wie man ihn vielleicht aus den großen Metropolen Deutschlands kennt. Wenn wir über die Tiroler Fasnacht oder über den Tiroler Fasching sprechen, dann sprechen wir über den Ernstfall von Brauchtum. So ernst, dass wirklich die fünfte Jahreszeit herrscht. Also eine Epoche im Jahreskreis, die so ein bisschen einen heiligen Schwellenraum zwischen diesem erstarrenden Winter und dem Frühling besetzt, der schon mit voller Kraft herdrängt. Es ist irgendwo ein rituelles System von ungeheurer Strenge, von Vielfalt, Faszination und von Schönheit. Kurz eingeschoben, über dieses Thema Tiroler Fastnacht kann man nicht nur eine Folge, sondern wahrscheinlich ganze Serien von Podcasts machen. Ich werde heute so einen kleinen Streifzug wagen, ich werde ein paar Themen ansprechen, aber ich werde niemals alle erreichen, nie allen Ortschaften gerecht werden. Das geht gar nicht, weil es so vielfältig ist, weil es so bunt ist. Deswegen habe ich mich ein bisschen darauf konzentriert, zu schauen, was macht denn diese Faszination aus, um das ein bisschen spürbar zu machen. Also wir werden viele Dinge anreißen. Ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen den Überblick behalten werden. Ich werde versuchen, den Kapiteln so ein bisschen Einordnung zu geben.
Sehr cool, vielleicht gibt es ja mal eine Serie drüber.
Zum Beispiel. Und beginnen möchte ich mit ein bisschen dem Ritual und dem Glauben, der dahinter steckt. So ein bisschen die Verwandlung des Menschen hin zu was anderem. Weil während man im Fasching sich normalerweise so verkleidet, um als etwas anderes zu scheinen, geht es in der Fastnacht oder in dem Fasching darum, eine Figur regelrecht zu verkörpern. Das heißt, der Fastnachtler, der schlüpft nicht in ein Kostüm, sondern er nimmt diese Wesenheit an. Oft sind die Rollen, die Laufen, die Gewänder wirklich fast schon so heilige Erbstücke, die über Generationen innerhalb der Familie weitervererbt werden. Wenn ein junger Mann also zum ersten Mal die Schellen vom Vater, vom Großvater anzieht, dann tritt er quasi in einen jahrhundertealten Dialog mit seinen Vorfahren. Und da gibt es so ganz schöne Szenerien. Bevor so ein junger Mann die Schwelle des Hauses übertritt, dann hält er ab und zu inne. Es gibt einen kurzen Spritzer Weihwasser auf die Rückseite der Larve. Ein sehr persönlicher, ein privater Moment im sonst eher lauten Treiben. Er bittet da um Schutz davor, dass die archaische Kraft der Maske ihn als Träger nicht überwältigt. Das kleine Ritual ist besonders im Oberland, also rund um Imst und Nassereit, öfters dokumentiert. Es wurzelt in der Vorstellung des Laufensegens. Die Maske, muss man wissen, gilt nämlich als belebtes Objekt. Also das hat einen eigenen Willen. Und das Weihwasser, das dient so ein bisschen als sakraler Schutzschild, um die Grenze zwischen der menschlichen Seele und diesem übermenschlichen oder wilden Wesen der Maske zu wahren. In der Zeit des Faschings, in der Zeit der Fastnacht, da wird die soziale Ordnung nicht gleich gelockert, da wird sie wirklich rituell auf den Kopf gestellt. Aber das vermeintliche Chaos, das dient keinem Selbstzweck, sondern irgendwo dem rituellen Vollzug des Jahreswechsels. In der Wildheit, die diese Masken oft haben, da spiegelt sich der Überlebenskampf in den rauen Bergen wider. Es ist ein bisschen das Aufbegehren des Lebens gegen diesen harten Frost, der Sieg des Lichts über die alles verschlingende Dunkelheit des Winters. Und der Begriff Ritual, der ist da wirklich ganz ein wichtiger Anker. Ab und zu ist so die bloße Unterhaltung, die nur so einen flüchtigen Spaß sucht, auf der einen Seite. Aber da geht es wirklich um ein Ritual, das absolute Hingabe erfordert, eiserne Disziplin und eine wirklich starke Bindung an die Gemeinschaft. Und die Kraft, die ist so archaisch, dass sie auch heute noch, im Zeitalter, wo wir ja sehr digital unterwegs sind, wo fast eine digitale Entfremdung stattfindet, die bis heute wirklich Menschen bis ins Innerste rein bewegt. Nicht umsonst kommen Tausende, Zehntausende Menschen zu diesen Umzügen. Und da kommt die Frage auf, woher speist sich denn dieser Strom? Wo liegen denn die Quellen, aus denen die Kraft seit Jahrhunderten für dieses Thema so sprudelt? Und wenn man die Frage stellt, dann kommt man natürlich zum Ursprung, zur Geschichte. Und ich glaube, man kann sagen, das Echo, das heute durch die Gassen von Imst, Nassereit, den Marterdörfern und weiteren Dörfern im Innsbruck-Umland, durch Delfs, durch Fiss und so weiter halt, hat seinen Ursprung in einer Zeit, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Es ist übrigens ein kleines Wunder, dass wir die Masken heute überhaupt sehen können. Weil im 18. Jahrhundert war das Larvengehen, wie es heißt, unter Kaiser Josef II. Per Strafe verboten. Aber die Tiroler haben sich das Ganze nicht nehmen lassen. Man hat sich heimlich getroffen, so in abgelegenen Stadeln, und hat dem Brauchtum gefrönt. Die Fastnacht war also immer schon ein Akt des kulturellen Widerstands gegen die Obrigkeit, und das ist es ja bis heute zum Glück geblieben. Es ist übrigens ein weit verbreiteter Mythos, dass die Fastnacht lediglich so ein vergessenes Überbleibsel germanischer Winteraustreibung sei. Die historische Realität, die ist weitaus vielschichtiger und faszinierender. Es gibt Schriften aus dem Jahr 1206, geschrieben von Wolfram von Eschenbach, sein Werkstück Parsival. Da wird bereits die Fastnacht unter dem Wort Fastnacht beschrieben. Und er schreibt dort über groteske Spiele und Tänze, also quasi ein Treiben, das schon damals anscheinend die Gemüter erhitzt haben soll. Sprich, das war schon damals spektakulär. Das Wort Fastnacht, ich meine, das heißt schlicht, wissen wir, die Nacht vor dem Fasten. Es war so ein bisschen ein letztes Aufbäumen der Lebenslust, bevor die karge Fastenzeit übernimmt. Es war ein bisschen die Zeit der Narrenfreiheit. Es war auch ein bisschen ein soziales Ventil. Eine Zeit, in der der Bauer ungestraft dem Herrn den Spiegel vorhalten durfte. Was wir heute so als archaisches Spiel erleben, ist also ein bisschen eine Mischung aus katholischem Vorfasten, mittelalterlichen Rollentausch und so einer ganz, ganz tiefen menschlichen Sehnsucht, für einen Tag einmal die Welt wirklich auf den Kopf stellen zu dürfen. Aber die Fastnacht, die war nicht nur ein Spiel, sie war auch ein fixer Punkt in der mittelalterlichen Rechtspraxis. Die Tage vor Aschermittwoch, sprich vor Beginn der Fastenzeit, waren die Zeit der Abrechnung. Es war der Termin für die grundherrschaftlichen Zinsabgaben und Fronverpflichtungen. Es gibt alte Rechnungsbücher und da steht's schwarz auf weiß. Zu Fastnacht, übrigens mit V geschrieben, wurden Schulden beglichen, Rechnungen präsentiert und Ratablösungen in den Städten vollzogen. Und die, ja, die nüchternen, diese fast schon bürokratischen Akte, die wurden meist mit ziemlich spektakulären Gelagen und Bewirtungen begleitet. Und aus dem Spannungsfeld, also zwischen Rechtspflicht, sehr nüchtern und Lebenslust, aus dem hat sich heraus dann diese brauchtümliche Form entwickelt, die wir heute eben als immaterielles Kulturerbe bewundern dürfen. Und eine Erkenntnis dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Vieles von dem, was wir heute als uralt empfinden, hat seine heutige Pracht erst im 19. Jahrhundert bekommen. Es ist die Epoche der Romantik, wo die Gelehrten begonnen haben, alle Bräuche so ein bisschen auf Urgermanisch umzudeuten. Man hat versucht, so ein bisschen eine gemeinsame Wurzel zu finden. Die Italiener konnten immer auf Rom rückdatieren. Das hat ein bisschen in Deutschland gefehlt oder in unseren Breiten. Und deswegen hat man versucht, alles ein bisschen umzudeuten, um so eine starke nationale Identität zu schaffen. Und da ist uns eine Zeit der Veredelung aufgetreten. Das heißt, diese exakten Schrittfolgen, wie wir sie heute kennen, von Figuren wie den Rollen, den Scheldern, die halten wir teilweise für uralt, die wurden aber erst eigentlich in der Zeit so richtig präzise choreografiert. Es gibt aber auch Analysen, die sagen, dass das Ganze wirklich sehr alt ist. Zum Beispiel hat man in Rom alte Larven untersucht mittels der C14-Methode und da hat man herausgefunden, die Larven sind wirklich teilweise aus dem 17., 16. Jahrhundert, also sehr, sehr alt. Und da muss man wissen, die Fastnacht, die ist kein starres Relikt, sondern es ist wirklich ein lebendiger Strom, der sich ständig wandelt. Und der Strom, der fließt unter anderem eben in die Schnitzkunst ein, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns vorher noch mal kurz die Rolle der Kirche an. Über Jahrhunderte war die Fastnacht für die Kleriker natürlich ein totaler Dorn im Auge, logisch. Man hat dieses närrische Treiben als Civitas Diaboli verdammt, also als Staat des Teufels, als Ort der Völlerei und der sündhaften Maskierung. Aber die Menschen haben sich ihr Brauchtum nie nehmen lassen. Und so kam es, dass letztlich auch Kleriker, allen voran die Jesuiten, erkannt haben, dass das Ganze wirklich eine psychologische Notwendigkeit hat. Sie haben in der Fastnacht so ein notwendiges Ventil gesehen. Bevor die Gläubigen in die strenge Fastenzeit gehen, in der sie eben nicht nur auf Fleisch oder Fett verzichten mussten, sondern auf jegliche Lust, haben sie einmal nur die Sau rauslassen dürfen. Und da muss man wissen, die Kirche war früher ja viel, viel strenger. Da gab es echte Tanzverbote, echte Eheschließungsverbote und auch Sexverbote. Und der Dualismus, der prägt die Fastnacht eigentlich bis heute. Licht gegen Dunkel, Gut gegen Böse. Und deshalb muss die Fastnacht auch oft so roh und derb rüberkommen. Sie muss lärmen, sie muss erschrecken, sie muss den Boden so richtig zum Vibrieren bringen. Weil nur durch diese Intensität kann sie Aufgabe erfüllen. Nämlich den Winter, das Starre, das Unwirtliche vertreiben und Platz für neues Leben schaffen. Und die Geschichte, die ist nicht nur in staubigen Archiven verborgen, die ist bis heute lebendig geblieben und das macht so großartig. Und so richtig lebendig ist sie in den Furchen des Zirbenholzes, also in den Larven, die irgendwo das Herzstück des Ganzen bilden. Und jetzt sind wir bei diesem Thema Handwerk, eben die Kunst der Larvenschnitzer. Wenn wir über die Larven, sprich die Holzmasken, reden, dann sprechen wir über eine Kunstform, die in der Welt wirklich ihresgleichen sucht. In Nasserei zum Beispiel, da ist das Handwerk untrennbar mit dem Namen Franz Josef Granewitter verbunden. Der wurde 1893 geboren. Der war nicht nur akademischer Bildhauer, wurde in Wien zum Beispiel ausgebildet, sondern er war ein echter Visionär. Er hat versucht, den Masken eine Seele einzuhauchen. Also seine Larven waren nicht nur bloße hölzerne Gesichter, sondern ja quasi psychologische Studien, Meisterwerke an Symbolkraft und Ausdrucksform. Er hat verstanden, das Wesen der Fastnacht also ins Holz einzutreiben. Verstorben ist er 1974 und da hat man sich in Nassereit die Frage stellen müssen, ja, wer macht denn das jetzt weiter? Wer kann in diese großen Fußstapfen treten? Und die Antwort fand sich in einer Person, nämlich in Person der Irene Griesmer. Sie ist die ehemalige Wirtin vom Restaurant Seebur und sie hat 1974 die Rolle übernommen und seitdem mehrere hundert Larven für die Nassereiter Fastnacht geschaffen. und zwar mit einer Leidenschaft ihresgleichen sucht. Sie hat diesen Kanewita-Stil beibehalten, hat ihm aber eine eigene lebendige Note hinzugefügt. Das heißt, wenn wir heute durch Nassereit gehen und wir erblicken diese Gesichter, dann schauen wir in Gesichter, die wirklich durch Hände von echten Meistern gegangen sind. Das muss man sich ein bisschen vor Augen führen, was da für Handwerkskunst dahinter steht. Wenn wir jetzt schon bei den Masken sind, dann ist eines nicht weit, nämlich die Figuren in der Fastnacht. Und die sind wirklich unfassbar vielfältig, von Region zu Region, von Tal zu Tal, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und eins ist auch fix. Die Typologie der Figuren ist ein bisschen wie die Landkarte der menschlichen Seele. Wir unterscheiden die Schönen, aber auch die Wilden und die Schirchen. Es gibt zum Beispiel die Roller und die Scheller. Die sind im schönen Zug dabei, in Nassereit oder beim Imster Schemenlaufen. Ein Scheller in Nassereit, der trägt zum Beispiel für die Vorstellung 4 gewaltige, geschmiedete Glocken am Gürtel. Die können schon mal bis zu 35 Kilo wiegen. Muss schon mal vorstellen, was das für Qual sein muss, mit dem Gewicht an den Hüften im Takt zu springen, während die Maske irgendwo die Sicht einschränkt und die Luft echt kalt wird unter diesem dünnen Seidengewandel. Im Dorf weiß aber jeder, man muss diesen Scheller gar nicht sägen, man muss nur zuhören. Denn jedes Schellergespann hat ganz einen eigenen Klang. Jeder Träger hat quasi seinen eigenen akustischen Fingerabdruck. Und ganz ein sauberer Klang, bei dem die Glocken niemals ungeordnet einfach so scheppern, ist quasi die höchste Ehre, die man als Fastnachtler erreichen kann. Generell gilt in der Fastnacht, gejammert wird da nicht, geklagt wird da nicht, jede Figur verkörpert Stärke und letztlich einfach das Leben. Und dass die Hingabe oft bis zum Äußersten gehen kann, das zeigen so alte Aufzeichnungen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Früher war es definitiv so. Es ist ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, ein heiliger Ehrenkodex. Ein Fastnachtler nimmt seine Larve niemals in der Öffentlichkeit ab. Niemals. Und das bedeutet, sollte ein Träger während des Umzugs zusammenbrechen oder gar versterben, dann wird er mitsamt der Maske aus dem Geschehen getragen. Die Umstehenden sorgen dafür, dass das Gesicht des Privatmanns verbogen bleibt. In dem Moment stirbt also nicht der Nachbar, der Freund, das Familienmitglied, es stirbt quasi die Figur. Es ist ein bisschen die ultimative Unterordnung des Menschen unter das Ritual. So war das früher, so ist es niedergeschrieben. Aber kehren wir zurück zu den Figuren.
Ach.
Der Gegenpart zum Scheller, das ist der Roller. Der Scheller, der hat diesen tiefen Bass, den er vorgibt, und der Roller hat eher so helle, ja fast zärtliche Klänge, eben durch seine kleinen Röllchen, durch diese kleinen Schellen. Er hüpft oft auf einem Bein, hat fast eine tänzerische Bewegung, die ein bisschen den Frühling ankündigt. Andere wunderbare Figuren sieht man in den sogenannten Märterdörfern, also rund um Innsbruck, Müller, Arzl, Rum, Dauer, Absam, aber auch in anderen Gemeinden wie Volldas, Baumkirchen und so weiter, da gibt es eine Figur von besonderer Pracht, eben der Spiegelgluckser. Der Kopfschmuck, der ist ja wirklich ein architektonisches Wunderwerk aus Federn, Blumen, Glasperlen und der kann schon mal bis zu 14 Kilo oder mehr wiegen. In der Mitte von diesem Kopfschmuck, da thront der Spiegel. Und die Symbolik ist bestechend und vielfältig gleichzeitig. Der Spiegel dient nämlich einerseits zur Abwehr des Bösen durch Selbstreflexion. Die Idee ist, da kommt der Winterdämon, schaut in den Spiegel, sieht, wie schier das er ist und flieht. Also quasi eine Apotheose des Lichts, wenn man so will. Andererseits gilt der Spiegel aber auch als Symbol der Eitelkeit. Das wäre eine Sünde, die in der Fastenzeit sicher verboten ist. In der Fastnacht darf man auch ein bisschen eitel sein. Jetzt haben wir ein paar schöne Figuren besprochen, aber was wäre die Fastnacht ohne die dunkle Seite? Da gibt es zum Beispiel die Zottler. Die haben so Gewänder aus hunderten handgezupften Jutefransen, die sind früher aus Erdäpfelsäcken gewonnen worden. Und wenn so ein Zottler tanzt, dann fliegen die Fransen so wie wildes Haar von einem Bergtroll quasi durch die Gegend. In Nassereit gibt es die Bären und die Bärentreiber, die bilden dort so ein bisschen das emotionale Zentrum. Der Treiber hat oft so grimmige Laufen, schwere Ketten, der verkörpert den grimmigen Winter, der den Bären, eben Symbol des Frühlings, bändigen will. Aber eins ist ganz klar, gewinnen tut immer der Bär, gewinnen tut immer der Frühling, weil der triumphiert immer über den Winter und den Frost. Generell kann man sagen, die Fastnacht, der Fasching, haben eine unfassbare Vielfalt. Es ist wirklich von Dorf zu Dorf anders. Es sind teilweise kleine Nuancen, die anders sind, selbst für Volkskundler schwer zu erkennen, aber jeder hat so ein bisschen seine eigene Ausprägung. In den Märterdörfern findet man zum Beispiel auch die Klötzler. Die haben wir gewandt, das besteht aus Hunderten von Holzschindeln, die bei jeder Bewegung so ein trockenes, klapperndes Geräusch erzeugen, oft Vorbote für nachfolgende Gruppen. Oder die Zackler mit den blauen Kostümen und den fast hunderten bunten Bommeln, also den Zackerlen, die irgendwo den Herbst repräsentieren. Da hört man schon, jede Figur hat eine eigene Aufgabe und repräsentiert meist eine Jahreszeit. Und vergesst man nicht die Fleckler, die haben so Anzüge aus bunten Stoffresten, so ein bisschen Erinnerung an die Zeiten, wo die Menschen sich ihre Kleidung aus Stoffresten zusammennähen mussten. In Zirl gibt es aber auch die Türkeler, die haben Kostüme aus getrockneten Maisblättern und ziehen da durch die Gassen, so ein bisschen eine Hommage an die Gaben der Erde. Jede Figur hat also ihren ganz festen Platz in einem sehr streng choreografierten Weltordnung. Und da muss man wissen, dieses scheinbare Chaos, wenn man von außen drauf schaut, der Masken, das folgt wirklich einer eisernen, fast schon militärischen Ordnung. Und das ist eines dieser, ja, ein großes Paradoxon der Fasnacht. Da haben wir extreme Wildheit auf der einen Seite, aber die kann nur existieren, wo extrem strenge Regeln auf der anderen Seite herrschen. So ist zum Beispiel, bevor der schöne Zug kommt mit seinem prachtvollen Auftritt, da müssen erst einmal die Ordnungsfiguren das Feld betreten. Wie streng alles ist, das sehen wir auch beim Umgang mit der Laufe. Die Laufe wird nämlich niemals mit dem Gesicht nach unten abgelegt. Das ist ein schweres Sakrileg. Die Maske blickt immer nach oben, weil ein Gesicht, das in den Schmutz blickt, bringt Unglück. Und diese Strenge, die erleben wir auch auf der Straße. Gehen wir wieder nach Imstun oder Nassereit. Dort wirst du die Sackner treffen. Die tragen den sogenannten Wilfling, dieser Rock aus gut 30 Metern Stoff, der in ganz, ganz vielen Falten liegt. Und wenn der Sackner sich dreht, dann schlägt der Rock aus wie so ein Rad. In den Händen haben die Säcke, die sind oft mit Sägemehl und Wolle gefüllt, und mit diesen Säcken schaffen sie sich Platz. Unzimperlich, aber immer im Rahmen natürlich. Begleitet werden die oft von den sogenannten Spritzern mit ihren Messingspritzen oder den Kübelemeiern, die mit Bürste und Wasser hantieren. Die sorgen also wirklich für Ordnung beim Umzug, sind so ein bisschen Grenzhüter zwischen der rituellen Welt, der Masken, der Kostümierten und der profanen Welt der Zuschauer. Da sieht man also ein bisschen dieses mythische Wesen der Fasnacht. Es geht immer ums Diesseits und diese verborgene Welt, die mythische Welt des Jenseits. Ganz ein besonderer Moment, den gibt es beim Abmullen oder Trestern. Das heißt, wenn dir ein Muller, zum Beispiel in Dauer, in Ruhm oder in Vollers, beim Kirchen, einen Schlag auf die Schulter versetzt, dann ist es keine Aggression, wie es teilweise bei den Krampus und so weiter umkommen kann. Es ist eine Auszeichnung. Es ist quasi der rituell weitergegebene Gruß der Fruchtbarkeit. Es ist ein bisschen die Berührung durchs Mythische, die alles Böse vertreiben soll. Oft gibt es dann auch einen Schnapsel. Auch das ist nicht schlecht, weil es stärkt die Bindung zwischen Maskierten und Besuchern. Wie ernst Menschen das Brauchtum nehmen, sehen wir auch in Nassereit. Da gibt es das Schalle-Probiere. Da treffen sich die Schellerlaufer am Vorabend, da wird die Ausrüstung geprüft und so der gemeinsame Dack gefunden. Aber es gibt auch richtig einzigartige Geschichten, so ein bisschen Fastnachtsinseln, zum Beispiel Axams. Dort haben wir, das findet genau heute, am unsinnigen Donnerstag statt, das Axamer Wampelerreiten. Dort treten Reiter gegen Wampeler an. Die Wamperle haben so riesige, weite Leinenhemden, die sind prall gefüllt mit Heu und ausgestopft. Daher kommt der Name Wampe. Und das Ziel der Reiter ist es, diese ja durchaus behäbigen, etwas lustig aussehenden Figuren auf den Rücken zu werfen, was ein bisschen den rituellen Sieg über den Winter symbolisieren soll. Es ist also ein rauer, ein physischer Brauch, der alles abverlangt. Ähnlich archaisch geht es aber ein Fist zu beim Blochziehen. Da wird ein bis zu 35 Meter langer Zirbenstamm, eben das Bloch, von maskierten Männern auf Schlitten durchs Dorf gezogen. Es ist einfach die Demonstration kollektiver Kraft. Und rund um dieses Bloch gibt es spannende Figuren, wie den Schworfteufel, das Waldmandel oder den Bayerzl. Am Ende wird dann das Holz versteigert. Das ist quasi der Höhepunkt. Und diese Rituale, die wir nun kurz angerissen haben, sind wirklich sozialer Klebstoff ganzer Talschaften. Hier verbinden sich wirklich Generationen. Wenn der Großvater im Enkel sagt, schau, so kann man die Laufe richtig binden, dass sie nicht wehtut, wird wirklich ein unsichtbares Band zwischen den Generationen geknüpft. Das schafft keine moderne Institution. Und wer uns öfter zuhört, wird gemerkt haben, ich habe heute sehr, sehr oft die männliche Form benutzt und habe das Innen vergessen. Und das hat einen guten Grund. Die Fastnacht, die ist eine sehr männlich dominierte nicht nur wahrgenommen, sondern dominierte Domäne. Aber auch in der Welt gibt es Geschichten, die uns zeigen, wie wandlungsfähig und lebendig echtes Brauchtum wirklich ist und auch sein muss. Stimmt schon, historisch gesehen war die Fastnacht oft reine Männersache. In Pfunz zum Beispiel hat es 1775 ein striktes Maskenverbot für Frauen gegeben. Wer es da gewagt hat, sich maskiert und das Volk zu mischen, hat riskiert, kurzerhand in den eiskalten Dorfbrunnen geschmissen zu werden. Die Kirche hat damals relativ offensiv gepredigt, dass die Sünde überall laure, wenn Frauen sich verkleideten, und hat den Männern damit irgendwie zugestanden, wehrhaft gegen diese teuflischen Versuchungen zu sein. Aber die Frauen haben sich nicht ewig an den Rand drängen lassen. Und die wohl spektakulärste Episode hat sich 1958 in Batsch ereignet, unweit von Innsbruck. In dem Jahr hat den Männern des Dorfs nämlich irgendwie der Elan gefehlt. Die haben dieses traditionelle Schellenschlagen am Unsinnigen, sprich heute, nicht organisieren wollen. Und so hat ein Schweigen der Glocken gedroht. Ein bisschen ein Vakuum im Dorfleben. Und sechs Frauen, nämlich die Erna Seber, die Mimi Spahn, die Anni Töchterle, die Regina Knoflach, die Sophie Droger und die Traudl Knoflach, haben das nicht hinnehmen können. In einer wirklich streng geheimen Operation haben sie sich die notwendige Ausrüstung besorgt und sind am Unsinnigen, sprich heute vor x Jahren, maskiert und unerkannt als Schellenschlagerinnen durchs Dorf gezogen. Und die Bevölkerung hat gerätselt, wer seien die? Man hat vermutet, vielleicht Männer aus Lanz oder Sistrans stecken unter den Laufen. Aber die Frauen haben das so perfekt gespielt, sie haben auch alle Schnäpse mitgetrunken, haben gezeigt, wie alkoholresistent sie seien. Und als die Masken dann gefallen seien, war die Bestürzung logischerweise groß, vor allem bei den Ehemännern, die mitgekriegt haben, dass die eigenen Frauen ihren Brauch quasi gekapert haben. Was damals als rebellischer Akt begonnen hat, ist heute fester Bestandteil vom immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Die Batscher Schellenschlagerinnen, die haben bewiesen, dass Frauen sich ihren Platz in dieser rituellen Welt nicht nur erkämpfen, sondern mit Würde und Perfektion ausfüllen können. Und die Volkskundlerin, die Dr. Petra Streng, die man echt oft bei Interviews liest, die verweist auch darauf, dass dieser weibliche Mut nichts Modernes ist, sondern tiefe, tiefe Wurzeln hat. Es gibt alte Rechnungsbücher von Sigmund dem Münzreichen aus dem 15. Jahrhundert. Bereits dort finden sich Vermerke über Honorare für Frauen in der Fastnacht. Und in Ladis, da gibt es bereits im 16. Jahrhundert Aufzeichnungen über ein Weiberregiment. Auch heute am Unsinnigen Donnerstag wurden Männern ausdrücklich, die wurden davor gewarnt, das Haus zu verlassen, weil die Frauen könnten sie quasi in die Wirtshäuser reinziehen. Jetzt kurz vorm Ende sind wir im Heute angekommen. Und heute steht die Tiroler Fastnacht, der Tiroler Fasching, an einem spannenden Wendepunkt. Auf der einen Seite hat man diesen Status als UNESCO-Weltkulturerbe. Da haben wir viele Beispiele, nicht nur Schemenlaufen in Imst oder Schellerlaufen in Assereit. Auf der anderen Seite, wenn man mal diesen Stempel des UNESCO-Weltkulturerbes hat, dann ist auch der Tourismus nicht weit. Und im Zeitalter von Massentourismus droht ein bisschen die Gefahr der Inszenierung, der Musealisierung. Das heißt, die Fastnacht könnte zu einer bloßen Vorführung für Gäste verkommen und nicht zu einem Schauspiel mit einem inneren Feuer. Aber zum Glück gibt es diese sehr lebendige Szene der Fastnachtler und die setzen da ganz eine bewusste Balance entgegen. Es gibt diese großen, alle 3 bis 5 Jahre wiederkehrenden Umzüge, die von zehntausenden Menschen besucht werden, aber es gibt auch viele so intime Momente. Formate wie das Auskehren am Fastnachtsdienstag oder andere Geschichten, die wirklich im Dorf in kleiner Runde passieren, wenn man Häuser besucht und dort im privaten Umfeld solche Sachen macht. Da fehlen oft die prachtvollen Hauptfiguren, oft regieren da die Hexen, die Bären. Es ist ein bisschen ein Moment für den Inner Circle, in dem aber das Brauchtum zum Ursprung zurückkehrt. Es ist ein bisschen ein Raum der Erinnerung, in dem die Gemeinschaft für die Masken tanzt und ganz sicher nicht für die Medien. Und das ist auch ganz wichtig. Die Fastnacht ist keine reine Inszenierung, nicht immer einen ganz, ganz wahren, ernsten Kern, der bis heute zum Glück überlebt hat. Man kann sagen, die Fastnacht, die kann quasi nur überleben, wenn sie ein bisschen schmerzt, wenn sie laut ist, wenn sie authentisch bleibt. Sie braucht den Schutzraum der Berge, aber genauso die Anerkennung durch die Welt. Und nur wenn der Träger die Last der Glocken, oder Trägerinnen im Fall, als Ehre und nicht als Last empfindet, dann wird diese Seele der Fastnacht weiteratmen. Und es ist ein ständiges Ausbalancieren zwischen Bewahrung von alten Gesetzen und dem Zulassen von neuen Impulsen, so wie es eben die Frauen in Batsch zum Beispiel vorgemacht haben. Man kann schon sagen, die Fastnacht, die ist lebendiges Brauchtum, das bewährtes hegt und pflegt und sich gleichzeitig vielerorts auch der Moderne nicht versperrt. Und dass die Obrigkeit bis heute kommentiert, kritisiert und ein bisschen persifliert, da braucht man nur mal zu Umzügen gehen, man sieht schon, da werden gewisse bekannte Personen auch heute noch aufs Korn genommen. Jetzt sind wir nach der langen Fastnacht schon kurz vor der Fastenzeit. Wir kehren also ins Finale. Unsere Reise durch die Welt der Masken, der Bräuche, Rituale neigt sich dem Ende zu. Wir sind quasi kurz vorm Aschermittwoch. Und wenn der anfängt zu dämmern, dann kehrt fast schon unheimliche Stille zurück. In Delft zum Beispiel wird unter lauten Wehklagen der Natz eingegraben. Er ist so ein bisschen die Symbolfigur der Fastnacht, der stellvertretend alle Sünden der letzten Tage auf sich nimmt. Er ist quasi der rituelle Sündenbock. Er nimmt alle Exzesse, alle Grenzüberschreitungen mit ins Grab. Und erst wenn er unter der Erde liegt, ist die Gemeinschaft gereinigt und die Welt wieder im Lot. So kleine Figuren gibt es nicht nur in Delft, die gibt es zum Beispiel auch in Nassereit. Da wird ein kleiner Rusler zu Grabe getragen. Also das rituelle Beerdigen der Sünden. Kurz vor der Fastenzeit endet also die fünfte Jahreszeit. Die Masken, die werden abgenommen, die Schellen verstummen, sie werden oft liebevoll in Tücher gewickelt, in Truhen oder Schränken verstaut, wo sie bis zum nächsten Mal ruhen dürfen. Aber die Fastnacht, die endet nie wirklich. Sie tritt nur in einen tiefen Schlaf. Sie bleibt aber als Spiegel unserer menschlichen Ängste, unserer Hoffnungen und unserer unbändigen Lebenslust im Herzen zurück. Also wenn wir das nächste Mal in einem kalten Jännertag durch ein Tiroler Dorf gehen, spazieren und irgendwo Glocken läuten hören oder Knallen von Peitschen, dann müssen wir daran denken, das sind nicht nur Geräusche, da steckt wirklich ganz, ganz viel Brauchtum, gelebte Tradition dahinter. Es ist wirklich das Atmen einer Tradition, die darauf wartet, am nächsten Dreikönigstag wieder zu erwachen. Die Masken, die schlafen, aber die Seele bleibt wach. Bis der Ruf wieder durchs Tal erschallt, gehen wir heuer wieder Fastnacht. Und die Antwort wird definitiv ja sein. Ja, das war mein kurzer Streifzug, etwas länger als gewöhnlich, durch Tiroler Fastnacht, Tiroler Fasching. Ich habe noch ein paar Sachen, die oben nicht untergebracht habe, die aber unbedingt erwähnen will, weil ich sie schön finde. Und zwar habe ich entdeckt im Zuge meiner Recherche, dass ein Großteil dieser wunderschönen Gewänder aus dem Barocktheater entlehnt sind, von der italienischen Volksoper geklaut. Also daher kommen ganz viele Figuren. Ich finde es ganz spannend, dass die Rolle der Frau ähnlich hitzig diskutiert wird wie bei den Schützen. Aber zum Glück gibt es diese Positivbeispiele, wo dann auch die Frauen ihre Rolle bekommen. Ganz spannend finde ich, dass es unfassbare Unterschiede gibt zwischen Oberland und Unterland. Fastnacht ist im Oberland weit verbreitet, wird immer weniger Richtung Osten. Unten sind eher die Berchten, die Campusse. Aber es gibt auch, Fasching und Fastnacht gibt es schon auch, aber es sind dann eher andere Bräuche. Und an sich auch klar, ich habe es nie geschafft, alles zu erzählen. Es ist eine unfassbare, komplexe Welt, die sich da erschließt, wo wir heute so ganz ein bisschen die Nasenspitze reingehalten haben. Aber schon faszinierend ist, mit welcher Leidenschaft, Ernsthaftigkeit die Menschen da dran gehen. Und ganz spannend finde ich diesen Kern der Fastnacht, wenn der Mensch zur Figur wird, wenn quasi dieser Übertritt zwischen hier und da passiert, zwischen Realität und dieser Anderswelt. Und das ist was, was es wirklich nur in der Fastnacht oder bei uns im Winter in den Alpen gibt. Und ganz zu guter Letzt will ich noch jemanden zitieren, und zwar eine absolute Matschkerer-Liebhaberin, die Moni, die hat mir zu mir gesagt, für die so als Außenstehender ist es ja kaum nachzuvollziehen. Du kannst es gar nicht fassen, wie einem das Herz aufgeht, wenn man da steht, die Umzüge sieht oder wenn man abgemult wird. Und so möchte ich schließen und überleiten in die heute relativ kurze Reflexion. Danke fürs Zuhören.
Wild. Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du das gemacht. Ich finde, ein total wichtiges Thema. Echt?
Und absolut.
Und für Tirol so ein breites Thema. Ich als Durchschnittstiroler interessiere mich schon dafür. Ich war bei, dadurch, dass ich halt aus dem Unterland bin quasi, sind es bei mir eher die Mauterdörfer.
Ich meine, im Odorf.
Bis ich 5 Jahre alt war.
Also.
Also, Volksschule war ich auch schon weg. Deswegen waren es bei mir immer die Umzüge aus dem Mauterdorf. Es ist aber auch da im, was weiß ich, beim Kirchen, Fritzens bis Wattens, Kolsas. Das ist auch so ein Folder, das ist auch so eine Gemeinschaft, wo sich die Umzüge immer abwechseln. Und da sind wir schon relativ regelmäßig, deswegen bin ich mit den Figuren vertraut. Aber du hast heute von so vielen anderen Figuren erzählt und vor allem die Hintergründe dazu, dass es mir total taugt hat, weil so viel Neues dabei war, das ich nicht gewusst habe. Also echt, vielen Dank dafür, das war cool. Und man, das Timing geht nicht besser, oder?
Jetzt nein, am unsinnigen.
Eben, also das Timing geht nicht besser. Insofern war das total super und man hat schon gesehen, wie riesig das Thema ist und wie emotional das Thema ist. Also
unfassbar.
Das Ganze auch ein bisschen weiter auszubreiten, das ist sicher auch nicht schlecht. Also, aber wie gesagt, für mich war so viel Neues dabei, das war total lässig.
Nein, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Fastnacht ist überhaupt nicht meins. Ich habe null Zugang, weder vom Wissen her noch von der Emotion her. Hat mich nie berührt, war ich nie dabei. Ich war bei anderen Sachen. Und deswegen habe ich mich lange verwehrt, weil wenn so viele Menschen viel mehr wissen wie ich, warum soll ich drüber reden? Mhm. Dann bin ich jetzt zum Glück angestoßen worden und habe mir dann drüber getraut und muss sagen, ich kenne mich immer noch nicht aus, habe aber tiefen Respekt vor dem Brauchtum und davor, wie die Menschen das zelebrieren. Mhm. Habe das früher etwas amüsant gefunden und denke, ja, macht es so ein riesen Zinnober drum. Aber es ist wirklich jetzt schön ich habe das ganz klar rauslesen können, das ist wirklich ein ernstes Thema. Mhm. Es ist ein Thema, das die Wurzeln ganz weit in der Vergangenheit hat, wo es eben die Welt noch etwas archaischer, etwas strenger war. Die Menschen nicht so sich jeden Tag selbst ausdrücken konnten, weil ich habe vielleicht einen Herrn gehabt, dem ich habe dienen müssen. Und das war die Zeit, wo endlich einmal die Welt habe auf den Kopf stellen dürfen. Es war so ein bisschen Aufbegehren und so weiter gegen die Obrigkeit. Und das finde ich total spannende, coole Wurzeln. Und dass es heute noch so gelebt wird, und zwar wirklich von alt wie jung und sowas Verbindendes hat, das finde ich also wunderschön. Und immer wenn sich Sachen mit der Diesseits, also mit der Jenseits und Diesseits beschäftigen, finde ich immer spannend, weil so Nebelphasen, wo beide Welten zusammentreffen, haben eben was Mystisches, was Magisches und das passt, finde ich, ja super zu Tirol und macht Tiroler aus. Und deswegen danke fürs Anstoßen. Käme immer nicht aus, aber ich bin emotional wieder mehr dabei.
Mir gefällt es total gut, wenn sich die Leute da intensiv mit einer Materie auseinandersetzen, das vielleicht schon über Generationen weitergeben in der Familie. Und das hat was und das gilt es tatsächlich zu bewahren, weil wie soll ich sagen, verkitscht wird bei uns eh relativ schnell irgendwas. Und deswegen ist dieser Rahmen, den sich die Fasnachtsleute selber geben, glaube ich, schon wichtig.
Voll. Und wie nuanciert das alles gelebt wird. Also das ist wirklich von Dorf zu Dorf anders. Und ich habe ein Point, die was gelesen mit dem Volkskunden, die sagen, selbst für sie ist es schwierig, dann das zuzuordnen, wann ist es entstanden, wie und wo sind die Unterschiede. Teilweise geht es um Handgesten oder um Kleinigkeiten bei Kostümen. Mhm. Und das ist unfassbar eine riesige Welt, die wir heute ein bisschen betreten haben. Mhm. Nein, und ich kann nur jeden ermutigen, der gleich ist wie so ignorant, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
Mhm. Ein bisschen was findet man im Volkskunstmuseum, oder?
Absolut, eigentlich ja.
Relativ wohl. Viel und im Oberland auch.
Wobei natürlich Museen ist ein immer ein Eintritt, aber das in live zu erleben ist immer, glaube ich, nochmal andere Qualität.
Ja, ja. Ich habe da immer ganz tief im Hinterkopf, meine Frau, die ist ja da vom Mittelgebirge und da redet sie immer von den Blutigen.
Ja, und das die habe ich heute ausgelassen, weil es ein bisschen grauslig
ist. Das ist dann schon relativ grausig. Da denkt man, na, nichts für mich.
Na, aber ihr habt das, also eben da oben gibt es diesen Fastnachtsbrauch, eben das oder Fastnachtsbrauch, wo sie sich ja wirklich mit Blut und Ding einschmieren und dann durch Achsams oder ist das ja. Ziehen und so weiter. Also ich habe wirklich raus gewesen aus der Hölle. Aber ich verstehe jetzt, dass die teilweise so sein müssen, weil es ja eben darum geht, Poltern diesen Winter irgendwo aufzulockern. Und da muss man weiter ein bisschen grauslegen und ein bisschen laut sein, deswegen verstehe ich es mittlerweile. Aber ich bin eher daheim bei so einem Spiegelduxer, der einfach farbenfroh und prächtig ist. Und dass das wirklich aus der Volksoper kommt, aus der italienischen, finde ich cool. Und das gibt mir jetzt ganz eine neue Nuance noch und einen neuen Blick auf das Ganze. Das finde ich cool, wenn sich Volksoper Italiens mit Schurchplatteln mischt und das ist in der Kulisse einfach cool. Super. Also kann nur ermutigen, geht's hin, anschauen, einlassen. Und keine Angst, die meisten Figuren sind eh nett. Im Unterschied zu den Campusse.
Also, wie gesagt, war eine super Folge. Hat
die auch super sein, aber für die Angst.
Ja.
Gut. Schreiten wir zum letzten Teil der heutigen Sendung, bevor wir die Stunde voll machen. Och. Und zwar ist es der Blick in Experience Tirol, die Show. Lieber Peter, ich darf dir eine Frage stellen. Möchte aber einleitend sagen, Experience Tirol, die Show ist 7 Tage die Woche erlebbar im Zentrum von Innsbruck. KV Tirol, 2. Stock. Klingt komisch, ist aber so. Einfach vorbeikommen, Ticket lösen und dann die Show anschauen. Die Frage an dich, lieber Peter. Mhm. In der Experience kommt ja auch das Thema Fastnacht, Fasching vor. Da haben wir so einen kleinen Ding drinnen, wo sich Imster vielleicht beschweren könnten. Warum haben wir den Fehler? Ist es ein Fehler? Und wie geht es dir damit?
Nein, damit habe ich eigentlich kein Problem. Es war am Anfang, wir waren ja total akribisch, finde ich. Wir haben uns ja tatsächlich die Wortwahl von jedem einzelnen Teil der Show äußerst genau angeschaut. Und das, was du ansprichst, das kommt im Raum 3, sozusagen im Brauchtumsraum, wenn man so will, vor. Und natürlich haben wir die Fasnacht nicht ausgelassen. Und man kann es jetzt vielleicht, wenn man es textlich, wenn man nicht ganz richtig hinhört, kann man es vielleicht ein bisschen falsch verstehen und ein bisschen einseitig. Aber wir haben das dann textlich über die anderen Monitore, glaube ich, so aufbereitet, dass man jetzt diese Grundgesamtheit der Tiroler Fasnacht schon versteht.
Genau, also der Schwitz ist der, die beiden Figuren reden vom Imster Schemenlaufen. Mhm. Das steht auch im Familienalbum drinnen und dann erscheint er aber etwas zu früh, ich glaube so 0,7 Sekunden zu früh, am Müller aus Dauer oder so. Mhm. Der passt dann eigentlich nicht dazu im Fotoalbum. Da hat die Familie sich einfach im Album verklebt. So kann man das eigentlich sagen. Aber wir haben eben alle UNESCO-Weltkulturerbe Bräuche haben wir links und rechts auf die Monitore erwähnt. Also ich hoffe, es wird uns verziehen. Immerhin kommt das Thema vor und ich glaube, das zählt.
Ja, unbedingt. Außerdem ist es nur bedingt, weil es ja tatsächlich nachher von den anderen Monitoren untextlich unterstützt wird. Und damit sieht man schon, dass es in dem Fall nicht nur ums Imster Schemenlaufen geht, sondern dass es eben breiter aufgestellt ist.
Um die gesamte Fasnacht.
Genau, und da kommt halt einmal, da huscht auch ein Spiegeltuchser aus Dauer durchs Bild. Und das ist halt einmal so.
Das ist schon mal so.
Das ist schon mal so.
Wichtig ist uns immer, Themen anreißen, aufmachen und dann muss man sie es eh in echt draußen anschauen. Aber Hauptsache bei uns hat man es zum ersten Mal gesehen.
Genau.
Apropos sehen, wir sehen, hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Baba, bis dann.
Viert euch. Cool. Super, dass du es gemacht hast. Das ganz finde ich schon ein wichtiges Thema.
Absolut. Echt. Unterschätzt. Mhm. Und Figuren gibt's ohne Ende.
Das glaube ich.
Da musst du den Namen teilweise 3-mal lesen.
Was macht jetzt der Benjamin Hofinger?
Mir das Buch geben und mich ermutigen, die Fastnacht zu erzählen. Und er schreibt ein Weiser in der Fastnachtsabteilung Völs.
Ah, sehr gut.
Ich hoffe, ich darf Namen sagen. Ups.